Diese Woche reden wir gleich über zwei neue Formate in Deutschland. Recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Heute ist wieder Mario Thunert dabei. Der wollte auch mal wieder Podcast hören. Deswegen wurde er letzte Woche von Dennis vertreten. Hallo.
Hallo. Und ich muss sagen, sehr gut vertreten.
Das finde ich auch. Und wir fangen heute mal an mit einem Format. Das habe ich ein bisschen rausgezögert, weil ich darauf nicht so viel Lust hatte. Und wenn ich dann solche Formate sehe und mir die dann auch reinzimmern muss, dann habe ich auch viel Leidenschaft dabei, über diese Formate wirklich im Detail zu reden, was man eben so weiß, vor und hinter der Kamera. Und wir reden heute über Meltzers Masterklasse. Das ist ja recht mau gestartet bei Vox am Dienstag, den 4.11. mit etwas über 700.000 Zuschauern und bei den Werberelevanten zwar nur knapp 300.000, allerdings über dem Senderschnitt von Vox, aber 7,5, da kann man jetzt auch sagen, da kommen noch zwei, drei Folgen und dann geht's vielleicht bergab, denn das, was ich gesehen habe, das ist jetzt nicht irgendwas, wo ich viel Bock drauf habe.
Jawohl, geht mir ähnlich, geht mir sehr, sehr ähnlich und wenn du mich fragst, dann fällt dieses Format in der nächsten Woche auf, meine Intuition sagt mir 5,6%.
Ach, so schlecht will ich jetzt nicht sagen, denn diese ganzen Tim Meltzer Formate finde ich inhaltlich inzwischen recht mau.
Und, ja, genau deshalb. Obwohl nicht.
Ja, die Zuschauer sind ja doch oft dabei. Und gerade jetzt bei dieser Sendung muss ich sagen, Heidenai, da.
Du meinst, das ist wie so ein Adam Sandler-Film auf Netflix. So. Das ist Meltzer bei Vox. Also so ein gewisser. Also
so schlecht, das geht nicht.
Nee, ja, gut, okay. Aber du meinst, so eine gewisse Anzahl an Meltzer-Groupies, die sind immer dabei. Auch wenn das Format vielleicht nicht so doll ist, ja. Ich muss ja sagen. Ich bin auch nicht der Meltzer-Fan allererster Güte. Ich finde, es gibt halt Formate, die ich gelungen habe. Er hat ja ziemlich viel gemacht in letzter Zeit, dann auch ein paar Sachen auf RTL und so, ne? Er hatte auch mal irgendwie so eine Spielshow mit Sascha. War leider auch so ein bisschen austauschbar und so. Ich muss sagen, großer Fan war ich tatsächlich von Meltzer und Hensler liefern ab. Also tatsächlich gefällt mir diese Kombination Meltzer und Hensler zusammen sehr gut. Also ich fand das auch sehr spannend, als Meltzer dann mal angetreten ist bei Grill den Hensler beim Sommerspecial. Aber muss auch sagen, dass ich jetzt das neue Format finde, zum Beispiel jetzt im Vergleich zu dem Reiz, der für mich Meltzer und Hensler liefern ab ausgemacht hat, doch deutlich abfällt, leider.
Ja, man muss ja mal sagen, es geht darum, dass man 15 Leute eingeladen hat in die Produktionsstätte einer riesigen Küche. Und dann hat man sich gedacht, ach ja, wieso machen wir nicht einfach nur mit 12 weiter? Und deswegen wurden 3 direkt mal aussortiert.
Ja.
Ich habe die Sendung
zwar gesehen. Ist das eigentlich eine Produktionsstätte? Das heißt ja The Box, ne? Weil also ich habe gesehen, ich habe mich so gewundert, weil die haben ja immer am Anfang, gibt es immer so Establishing Shots und wo dann praktisch diese Location, die Front der Location abgefilmt wird. Und da ist ja wirklich so eine Leuchtreklame darüber und ich habe das mal gegoogelt. Und wenn ich da richtig bin, aber es kann sein, dass ich das mit etwas verwechsel, dass es tatsächlich eine real existierende Event-Location oder so eine Art Cooking-Showroom in Hamburg ist tatsächlich. The Box nennt sich das. Und ich habe mich nur gewundert, ja, weil die Fotos, die ich jetzt im Internet dazu gefunden habe, die haben sich von der Einrichtung ein bisschen unterschieden. Also ich glaube, so dieses Grundflair mit so diesen Trägern im Hintergrund und so, also so ein bisschen so Industrie-Loft-Style fast, konnte man durchaus im Fernsehen noch erkennen, aber so die Einrichtung, auch so mit diesen ganzen Küchen, war ein bisschen anders. Kann sein, dass die Produktionsfirma das dann umgestaltet hat. Ich habe sowieso so ein bisschen den Eindruck, dass so die Dekorations-Azubis da ein bisschen am Werk waren und mal so ein bisschen alles nach Lehrbuch praktisch irgendwie dort absolviert haben. Sehr alibi-halber und sehr fachgerecht, sodass das dann auch die strenge Prüferin oder der strenge Prüfer dann auch abnimmt. Also es hat einfach sehr, ja, gewollt, sehr war eigentlich so Design nach Vorschrift, so sehr fein geschliffen.
Ja, da habe ich jetzt grundsätzlich nichts zu meckern, aber es geht ja dann los mit den drei Kandidaten.
Oder habe ich viel zu meckern?
Nee, da geht es um ganz andere
Dinge. Aber da fangen wir jetzt gar nicht wieder mit an, doch.
Ja, du hast jetzt gerade erzählt, deswegen geht es jetzt mir um Clara, um Gina und Tobias, die ja direkt am Anfang rausgeflogen sind. Was auch relativ einfach ist, sich die Namen zu merken, denn die haben einfach keine Pressefotos von denen gemacht. Da gibt es nur Screenshots jeweils ein in der Pressemappe. Deswegen ist das auch schon so ein bisschen, wir sortieren jetzt erstmal aus und dann kommt es ja schon vom Ablauf her zu einem kleinen Fehler. Man will ja mit 12 Leuten arbeiten, aber der Sunil, glaube ich, der scheidet auch aus, denn der schneidet sich beim ersten Kochen, aber so richtig in den Arm, dass fast der halbe Arm Sehne, ist.
Ne? Ja, irgendwie.
Ja, und das fällt dann schon aus und das ist auch dann irgendwie bedauerlich, dass dann aus 15 11 werden und irgendwie dann hat man aber trotzdem nicht mehr das Engagement, irgendeinen von den anderen drei nochmal so zurückkommen zu lassen. Also ist schon ein bisschen so verpatzt. Das ist das eine und zweitens, beim Vorkochen der ersten fünf muss ich auch sagen, es war mir da zu beliebig. Also, es ist eine Kochshow und ich höre die ganze Zeit, sorry Tim Melzer, aber nur dein substanzloses Gelaber. Und ich wundere mich, dass man eine Kochshow machen kann, ohne so wenig auf die Expertise und auf die einzelnen Zutaten einzugehen. Also die hätten auch Lego bauen können, theoretisch. Es ging um überhaupt nichts. Es war scheißegal, was sie da kochen. Es wurde nicht gesagt, was die besondere Anrichte oder sonst irgendwas ist. Es ist wirklich ein katastrophales Zusammensetzen der Gerichte. Also wie gesagt, du könntest diese Sendung auch so ummodulieren mit KI, dass sie da Lego zusammenbauen.
Man kriegt halt nicht so richtig mit, ne, wie die überhaupt die Sachen zubereiten und wie die. Es geht ja darum, besondere Kreationen zu schaffen und irgendwie halt so dieses, was wähle ich jetzt für Zutaten und warum und wie.
Stattdessen dann
wie kombiniere ich die und wie bereite ich das zu? Das kriegt man gar nicht so richtig mit. Da hast du
überhaupt
schon recht.
Nicht. Also dann sagt eine zum Beispiel Aktivkohle und das Einzige, was Tim Melzer sagt, du hast du schon mal mit Aktivkohle gearbeitet? Nee. Und dann wird irgendwie sich 30, 40 Sekunden mit Aktivkohle aufgehalten, statt einfach mal zu sagen, für was Aktivkohle da ist. Ich habe keine Ahnung. Die Sendung hinterlässt mich mit mehr Fragen zum Thema Kochen, als ich vorher hatte. Und das ist jetzt die erste Runde, da geht es ja noch viel weiter.
Also so Fragen zum Kochen beantwortet mir die Sendung jetzt definitiv nicht.
Das ist doch schlecht, wenn du so eine Sendung machst.
Vielleicht sind es sogar zu viele Leute, weil letztendlich, wenn zu viele Leute gleichzeitig kochen, dann kannst du natürlich letztendlich dann nicht genau abfilmen, wie dann die einzelnen Leute dort sind. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass dieses Teilnehmerfeld so ein bisschen zusammengewürfelt wirkt. Ne? Also man kennt eigentlich gar nicht so richtig die Hintergründe von den Leuten. Man bekommt irgendwie zum Teil dann mit, dass Leute aus verschiedenen Bereichen kommen. Die eine ist eher eine Foodbloggerin, die das nicht professionell macht. Dann ist einer dabei, der sogar schon mal Küchenchef war bei Melzer im Restaurant. Ja. Und dann gibt es eine ehemalige Auszubildende von Melzer. Die nimmt dann auch teil.
Aber bitte, und, das alles in 30 Minuten zusammengepackt und irgendwelchen irren Sprüchen drauf mit so allgemeinen Sachen wie das Kochherz kommt aus der Seele, mit Gewürzen kann man ja alles verfeinern, so ein Quatsch, ja. Also klar, irgendwie sind Zutaten wichtig, aber es sind auch Gewürze wichtig. Und dann soll man natürlich auch immer irgendwie was Persönliches kochen, wenn du das jetzt aber machst und dann, ja. Also wenn du
das wollte ich ja gerade sozusagen nochmal ausargumentieren ein bisschen. Also dass ich praktisch trotzdem, obwohl man eigentlich so grob mitbekommt, wo die Leute so herkommen und natürlich, weil eine Auszubildende da ist von Melzer früher und der ehemalige Küchenchef und Melzer zu denen auch schon eine persönliche Beziehung hat, dadurch wird natürlich so Fallhöhe generiert. Finde ich grundsätzlich auch von der Idee, das praktisch damit reinzubringen, auch durchaus reizvoll. Aber das grundsätzliche Problem ist halt, irgendwie zumindest innerhalb der ersten Folge werden mir die Leute, die da teilnehmen, nicht so richtig nahe gebracht. Also ich habe nicht das Gefühl, ich lerne die immer mehr kennen. Und dadurch entsteht natürlich genau das Problem, wo du drauf hinaus willst, dass dieses, was Melzer immer von denen einfordert, also praktisch dieses Personality und zeigt mal, was ist jetzt, was bist du, ich weiß nicht, gibt es da eine Christina, wahrscheinlich nicht, aber jetzt, ich nehme das jetzt mal als Platzhalter, diesen Namen, Christina, zeig mir, was ist Christina, zeig mir das in diesem Gericht. Ja, also so diese persönliche, besondere Note, das, was sie nur da reingeben kann, das wird ja extrem überbetont in diesem Format und das wird von Melzer extrem eingefordert, aber ich habe als Zuschauer gar keine richtige Relation dazu, weil ich selber gar nicht abgleichen kann, was glaube ich eigentlich, was diese Person ist und was sie dann mit diesem Gericht einlöst. Das heißt,
ja, also es fehlt tatsächlich die ganze Zeit dieses Besondere und Vorbestellung
ins Feld geführt, aber du bekommst als Zuschauer nicht so richtig vermittelt, was ist jetzt wirklich die Persönlichkeit der einzelnen Kandidaten und Kandidatinnen. Und deswegen kann es natürlich sein, dass das in der ersten Folge so ist, weil noch sehr viele da sind und es noch mehr Sendezeit in Anspruch nehmen würde, die alle dann einzeln vorzustellen. Deswegen kann es tatsächlich sein, dass es eine Kinderkrankheit der ersten Folge ist und es dann in den weiteren Folgen eingelöst wird. Aber das weiß ich nicht.
Nein, das ist eine schlechte Zusammenstellung der einzelnen Kandidaten. Also da muss man wirklich, wenn man sagt, man will auf das Persönliche eingehen, dann muss man halt entscheiden, dass man nur 5 oder 4 Köche pro Folge zeigt auf 2 Stunden. Und es ist ein Mentorenprogramm. Und als Mentor sehe ich jetzt eigentlich, dass sich Tim Melzer auch mal mit den Kandidaten hinstellt und sagt, ja, wo kommst du her? Und dann vielleicht mal sagt, du, wie wäre es, wenn du da nochmal vielleicht das da reinzauberst und hier wäre das gut oder guck doch mal im Internet, was man da noch so machen kann, so als Vorbereitung. Aber das Ding ist irgendwie, zack, boom, ihr seid jetzt da, kocht was, wir müssen schnell die Sendung zusammenzimmern. Es dürfen nicht über 5 Drehtage sein und daraus machen wir dann 6 Primetime-Shows. So kommt es mir irgendwie so vor. Und ganz komisch ist für mich auch noch Jan Hartwig, der dann noch zusätzlich als Koch da ist, der dann die, warum auch immer, die Gerichte bewerten soll. Das kann das Tim Melzer nicht. Hockt er einfach nur die ganze Zeit in der Blue Box? Oder also das ist schon ein bisschen merkwürdig gewesen.
Ja, natürlich. Also man hätte jetzt sagen können, vielleicht, dass es von einer dramaturgischen Fallhöhe besser gewesen wäre, wenn Melzer das alles selber gemacht hätte und man das praktisch in seiner Person gebündelt hätte. Ja, vielleicht wollten sie diese Expertise da noch reinbringen oder vielleicht also haben sie das unvereinbar gesehen, dass Melzer auf der einen Seite als Förderer praktisch auftritt und dann auf der anderen Seite als letztendlicher Richter. Er ist ja in einer Zwischenrunde fungiert er ja als Juror. Da wird das dann durchaus gemacht, aber dann wird halt immer wieder dieser Jan Hartwig mit reingebracht. Ja, sicherlich, natürlich, also fachlich mag der Mann über jeden Zweifel erhaben sein, ist wahrscheinlich ein ganz toller Koch und grundsätzlich wird er das auch sehr gut beurteilen können, was hier ist jetzt ein gutes Gericht oder nicht. Vielleicht wollten sie so praktisch so ein bisschen mit seinem Namen irgendwie sozusagen die Reputation dieser Sendung aufpolieren, weil gesagt wird, boah, wir haben hier jetzt so einen hohen qualifizierten und auch ausgezeichneten Koch in dieser Sendung mit drin. Das mag vielleicht die Intention gewesen sein. Grundsätzlich kann man aber natürlich auf dieses Format besonders anwenden. Viele Köche verderben den Brei, ne? Oder versalzen den Brei, sagt man ja immer. Und es passiert viel in diesem Format vermeintlich und es tauchen viele Personen auf, aber irgendwie verpufft das doch alles ziemlich, ne? Also das ist dann leider
fehlt aber so ein zum bisschen Beispiel an der Schärfe. In der Beschreibung heißt es, in jeder Folge teilt Tim Melzer seine über Jahrzehnte gesammelte Expertise für den Geschmackswelten und stellt die Teilnehmenden mit seinem unverwechselbaren Stil in jeder Folge vor neue Herausforderungen. Was ist denn das? Also, das ist ja überhaupt
also das,
nicht.
Was
also in der ersten Folge war der ja null davon zu sehen. Und auch dann so, also man geht, also man auch die Produktion beschäftigt sich mit so Nebensächlichkeiten. Da war dann zum Beispiel ein Koch, ich glaube, das war Alex, der ist Jäger, kein Koch. Und er wollte irgendwie Wild auch zubereiten. Jäger, ja. Und der hat es eben, dann hat aber jemand das Wildstück schon gehabt und dann war halt so für ihn auch so klar, ja, dann mache ich halt Fisch. Aber über den Fisch so richtig hat er auch gar nicht dann oder wurde er auch gar nicht interviewt, weil das, glaube ich, halt auch einfach überhaupt nicht scheinbar für die Produktion wichtig ist. Und es ist eigentlich irgendwie krass, dass so ein Fernsehsender wie Vox, der ja wirklich auf viel Essen Wert legt, also wenn man sich das eben anguckt, wie ausführlich das perfekte Dinner auf Speisen eingeht, und dann siehst du auch, dass das perfekte Dinner ja auch deutlich höhere Reichweiten hatte als Melzers Masterklasse. Und da finde ich halt schon irgendwo, werden die Leute halt schon enttäuscht, muss ich sagen. Also ich war enttäuscht, auch wenn ich mir beim perfekten Dinner manchmal sage, okay, du kannst ja auch die 90% der Zeit sparen und es schmeckt halt immer noch zu 80% super.
Grundsätzlich muss man sagen, dass das perfekte Dinner eine andere Erzählweise schon hat, ne? Also da kocht ja dann immer einer pro Folge und es wird dann halt über 4 Wochenfolgen erstreckt. Deswegen kannst du dann natürlich der Zubereitung der einzelnen Gänge, wie es beim perfekten Dinner stattfindet, wesentlich mehr Screentime einräumen. Und deswegen bekommst du auch mehr Details mit. Ne?
Aber da war jetzt gar keine
Screentime. Halt die Frage,
beim perfekten Dinner interessierst du dich ja zu 80% eigentlich auch nur für die Wohnung erstmal.
Genau, das ist eben dann auch, wäre jetzt mein Einwand gewesen zu sagen, wenn man näher auf die Details der Zutaten, auf die Details der Gerichte und was weiß ich eingegangen wäre, ob das die Sendung jetzt spannender, besser gemacht hätte. Wenn du dich sehr für Kochen interessierst und für die Thematik an sich, mag das stimmen. Wenn du die Sendung aus Unterhaltungszwecken schaust, würde ich das mal bezweifeln.
Aber für dich war doch weder das eine noch das andere, hast du mir erzählt.
Ja, sicher. Ich sage das ja nur theoretisch.
Ja, dann ist man ja also, in der großen Bredouille.
Dann ist man in der großen Bredouille und dann kommst du praktisch in die Bredouille, dass dich diese Sendung massiv langweilt, so wie es bei mir der Fall war, ja. Genau. Also ganz grundsätzlich, also bevor ich sozusagen nochmal zu meinem Fazit kommen würde, dass sich diese Sendung nicht lohnt, vielleicht 2 persönliche Aspekte, die gut angedacht waren, finde ich zum einen, dass sie versucht haben, so in diesen Kochgängen, also in diesen Entscheidungsrunden, also es wird gekocht, dann wird verkostet und es wird entschieden, so eine gewisse Knackigkeit zumindest mit reinzubringen, dass gesagt wird, wir strecken das zum Beispiel nicht so lange in der Erzählzeit, wie zum Beispiel bei Grill den Hänsler, weil zum Beispiel schwächere Grill den Hänsler, die das nicht ausgleichen können, haben für mich immer schon daran gekrankt, dass die Länge der Hauptkochgänge zu lang war. Und deswegen kommt bei Grill den Hänsler, wenn das nicht besondere Konstellationen sind, wie zum Beispiel Hänsler kocht mit einem Handicap gegen Detlef Stevis oder Hänsler kocht gegen Rosin, also wenn es normale, reguläre Konstellationen geht, ist mir die Erzählzeit teilweise der Kochgänge bei Grill den Hänsler zu lange, weshalb da immer wieder Längen entstehen. Und ich glaube, das wollten sie so ein bisschen vermeiden. Deswegen haben sie tendenziell die Erzählzeit der Kochgänge verkürzt, was ich finde eine gute Entscheidung war, aber trotzdem hat sich für mich diese Sendung ehrlicherweise im Endeffekt trotzdem angefühlt wie 3, 3,5 Stunden. Also letztendlich waren es nur 1,5 Stunden, aber für mich war das Ganze wirklich ziemlich zäh. Leider. Was ich positiv fand, also auch so vom
Lass mich raten.
Ja, ja.
Und zwar, sie hatten nicht so bunte Farben im Set-Design wie bei typischen Sat.1-Sendungen, weil es war alles in einer Farbe gehalten, also eher so ein dunkles Braun oder helles Braun mit Schwarz. Ja. Während bei Sat.1 muss ja alles immer in Grün, Gelb, Rot und Blau sein.
Okay, das kann sein. Ich gucke diese Sat.1-Sendung tatsächlich auch nicht, weil die mich tatsächlich auch langweilen.
Alle Sat.1-Sendungen müssen immer so
Farben haben. Wenn es um Kekse und Brownies geht, ja, die ich eigentlich immer verschlinge, verschlinge ich diese Sendung nicht. Deswegen kann ich auch nicht so viel von der Farbwahl sagen, aber ja, ich fand auch das Studio-Design ein Problem, aber sicherlich nicht das größte Problem. Nee, und also was ich
zumindest... Das hat mich null interessiert, das Studio, tatsächlich.
Was heißt, also ich grundsätzlich fällt mir sowas halt immer mit ins Auge, ne? Also das ist jetzt halt, dass ich sehe das halt, ich nehme das auch wahr und irgendwie fällt es immer wieder in mein Blickfeld. Deswegen macht es auch was mit mir. Und deswegen ist es so ein bisschen, also so diese Atmosphäre, die erzeugt wird durch ein Studio, hat halt immer schon einen gewissen Effekt auf mich. Und deswegen trägt es zum Beispiel auch dabei, ob ich jetzt etwas zum Beispiel angenehm in der äußeren Wahrnehmung, vielleicht einfach nur so in der visuellen Rahmung wahrnehme oder nicht, oder ob ich etwas als klinisch empfinde oder was ich so für unterbewusste, vielleicht auch so unterschwellige Assoziationen habe. Also das passiert mir einfach praktisch, ja. Also ich sag jetzt mal, ich habe mich da innerhalb von meinem Studium einfach irgendwann bewusst mit beschäftigt und ich glaube, wenn man einmal anfängt, sich bewusst damit zu beschäftigen, dann geht das praktisch so über in die unterbewusste Wahrnehmung und dann scannt man das praktisch immer so ein bisschen mit ab. Und ich fand einfach so ganz lustig, bei mir kam halt immer diese Assoziation auf mit so einer Pathologie, weil da sind so riesige Türen, also so, das hat so gewirkt wie so riesige Türen von so einem Kühlsystem, die dann so von hinten transparent beleuchtet waren, weiß, und deswegen kam immer so dieses klinische weiße Licht durch. Und kennst du Kripo Live am Vorabend vom MDR?
Nee.
Zufällig? Nee. Das ist so eine Fahndungssendung. Also das ist praktisch so ein bisschen Aktenzeichen XY im Billig. Und da haben die tatsächlich so eine ähnliche Optik im Hintergrund und irgendwie muss ich die ganze Zeit daran denken. Und deswegen hatte ich die ganze Zeit so eine, da hat es für mich so eine ganz verschrobene Assoziation in meinem Kopf ergeben, dass ich die ganze Zeit an eine Fahndungssendung denken musste, während ich aber eine Kochshow geguckt habe und das ging gar nicht irgendwie zusammen. Aber ja, nur so by the way.
By the way, wollte ich noch kurz auf Tim Mälzer eingehen.
Ja. Ja.
Der sagt ja im Interview mit RTL, in den vergangenen Jahren ist er oft auf Talente gestoßen, die noch hätten dazulernen müssen. Und da denke ich mir, auch sie hätten ihre Persönlichkeit noch besser herausarbeiten können, wo ich mir dann denke, ja, dann mach doch einfach so eine Sendung. Dann, weil auch, ich sag mal so, auch der Gewinn 50.000 Euro, okay, das ist viel Geld für den einen oder anderen zwischendurch. Und dann kannst du gegen Tim Mälzer bei Kitchen Impossible kochen, wo ich mir
das machen sie ja.
Ja, aber das ist doch langweilig. Und da denke ich mir, das ist.
Was wäre denn dein Alternativvorschlag?
Ja, wenn man das so macht, wie Tim Mälzer sich das vorstellt, dann würde ich halt einfach eine 12-teilige Doku-Soap machen, die ich in Doppelfolgen versende, wo ich mit den 12 Leuten halt wirklich auch mal intensiv daran arbeite und an einem Konzept feile. Und sie halt auch begleite, aber es wirkt halt einfach nur wie eine lieblos zusammene Kochsendung, wie ein Masterchef oder The Taste, nur halt in einer Location. Und da muss ich halt sagen, okay, dann habt ihr halt einfach auch die Quoten bekommen, dir für diese lieblose Umsetzung, für eigentlich eine ganz interessante Idee, dass Tim Mälzer Leute coacht, ja auch zurückbekommen.
Also ich finde, zum Auftakt hat das die Quote bekommen, die es verdient hat. Nämlich eine mäßig blasse Quote. Also so blass wie die Quote war, gerade noch so in einem Bereich, wo man sagen kann, ist keine Vollkatastrophe, aber jetzt auch nichts irgendwie, was irgendwie toll wäre. Ja. Genau so hat die Sendung für mich auch gewirkt, ja. Und wenn ich kurz noch mal. Du hast ja dieses Prüfungsmäßige angesprochen, also dass Mälzer praktisch mit der Intention da reingeht, zu sagen, ich habe hier Talente und die schöpfen aber ihr volles Potenzial noch nicht aus und ich kann denen sozusagen Impulse mit an die Hand geben, wie die vielleicht noch so ein bisschen in eine andere Richtung sich entwickeln können, ja? Und vielleicht kann ich denen Inputs geben, wie die ihren Kreationen und ihren Gerichten noch was hinzufügen können, was irgendwie eine eigene Handschrift hat. Und den Ansatz finde ich an sich auch nicht schlecht. Und was ich zum Beispiel auch das finde, was für mich das Format innerhalb von einer, ich sage es mal, Flughöhe, die mich jetzt nicht sonderlich unterhält, aber zumindest was mich noch am meisten hält auf dieser Flughöhe, unterhält, ist sozusagen dieser Klartext, den Mälzer wählt. Und teilweise eben auch Leute, die sich selbst schon sehr hoch einschätzen und an sich einfach auch einen sehr hohen Anspruch haben, denen immer wieder auch so ein Brett irgendwie entgegenzubringen und die so ein bisschen, genau diese Punkte dieser Verunsicherung, also zu sagen, ich will die in einen ein Stadium der Verunsicherung, will ich die bringen, damit die praktisch diese Verunsicherung überwinden müssen und praktisch in diesem Prozess daran irgendwie wachsen und daraus was ziehen, wo sie praktisch lernen. Und da muss ich doch sagen, gibt es ganz schöne Passagen, wo ich sage, boah, das bringt er jetzt so denen entgegen, mutig. Also da finde ich, gibt es durchaus ein paar ganz nette, gelungene Momente, aber grundsätzlich reicht das für mich nicht aus. Und praktisch das, was du jetzt gesagt hast mit The Taste, war auch den Gedanken, den ich hatte, dass es für mich irgendwie so eine Mischung wirkt, also vom Grundkonzept, wie eine Mischung aus The Taste, eine Mischung aus, was hatte ich jetzt noch gedacht, dem großen Backen bei Sat.1, wo du eben auch schon mal drauf angespielt hast. Genau, und vielleicht noch so ein bisschen Küchenschlacht oder so mit da drin, ja. Also das waren halt so, dass es irgendwie so eine Mixtur ist und es sich aber auch sehr ähnlich anfühlt. Also so vom Seherlebnis fühlt es sich sehr ähnlich an. Und ich finde halt, dass die Sendung den eigenen Anspruch, den sie an die Speisen richtet, selber für mich als televisionäres Produkt nicht einlösen kann. Nämlich ein besonderes Konzept zu schaffen, wo man sich praktisch dran erinnert. Also das schafft die Sendung selber überhaupt nicht einzulösen als Fernsehprodukt. Und deswegen muss ich sagen, glaube ich einfach, ist das für mich nicht letztendlich so, wie es jetzt ist, so wie ich es jetzt mit der ersten Folge, ich muss grundsätzlich so rein theoretisch immer ein Potenzial einräumen, wo ich sage, vielleicht ändert sich das in Folge 3, 4, 5 noch, keine Ahnung. Das, was ich jetzt gesehen habe, reicht es für mich, ist es für mich nicht eigenständig genug, diese Entwicklung von Animal Shine und Potato Head. So ehrlich muss ich sein und ja, ich finde, es ist zu austauschbar und die Sendung hat für mich nicht genug Alleinstellungsmerkmal, um dauerhaft als eigenständiges Konzept bestehen zu können.
Ja, jetzt kommen wir zu meiner zweiten Sendung, F-Boy Island. Ich fand das Konzept schon in den USA legendär, jetzt endlich legendär auch in Deutschland. Sogar. Ja, und jetzt sind auch alle Folgen verfügbar, 3x3 Folgen. Und die kann man sich auch übers Wochenende anschauen. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sendung. Denn,
da geht es auch um Auberginen, ne? Vielleicht haben die da auch Auberginen verarbeitet bei mir.
Ja,
da werden auch welche verarbeitet.
Da werden keine verarbeitet. So eine Sendung ist das nicht. Das ist hier... US-Streamer kommt nach Deutschland und da wird nicht einfach so rumgepimpert wie im RTL2-Programm, sondern da ist das mit Anstand und da geht es nämlich darum, dass drei Frauen, bekannt, Alexandra Leonard, Streamerin, Aurelia Lamprecht, finde ich auch sehr nett, und Lavina Angelito, auch eine Influencerin, gehen mit Lola Weipert auf eine Insel. Ich weiß gar nicht, wo das gedreht wurde, aber das ist ja eigentlich zweitrangig.
Thailand irgendwo, glaube ich, ja.
Ich glaube, Mexiko.
Mexiko?
Karibik, auf einer tropischen Insel in Karibik.
Oh, tropisch.
Ja, und jedenfalls sind da 20 Männern und die Hälfte sind F-Boys, also Fuck-Buddies, die einfach nur die Frauen verarschen und die am Ende 50.000 Euro gewinnen können. Und dann gibt es natürlich noch 10 Männer, die einfach hier Frauen kennenlernen wollen. Eben die drei Frauen, die wissen aber nicht, wer sich da beworben hat. Und die lernen sich da eben kennen. Und ja, da geht es halt einfach darum, wer will Kohle abstauben und wer tut oder wer verstellt sich eigentlich, um tatsächlich Kohle abzustauben, und wie kann man sich verstellen, auch in so einer Gruppe, wie kann man sich bei Dates verstellen. Das ist für mich auch so ein bisschen, nachdem ich jetzt Werwölfe in der ARD gesehen habe, eine tolle Weiterentwicklung. Aber dem Mario hat es überhaupt nicht gefallen.
Was heißt überhaupt nicht gefallen? Also grundsätzlich, also so vom Produktionswert mag das handwerklich vernünftig gemachtes Fernsehen sein, habe ich gar nichts gegen einzuwenden. Am Anfang auch Moderation, so hätte ich fast auch nicht gedacht. Moderation von Lola Weipert, recht solide, konnte sie zuweilen ganz gut performen, aber vom Konzept her ist es jetzt nichts, was mich catchen würde, weil ich ehrlicherweise schon so ein bisschen mit dieser Grundprämisse hadere. Also, dass man da reingeht und sagt, ich gaukel jemandem, der wirklich nach einer wahren Liebe, vermeintlich nach einer wahren Liebe sucht, ja, wer es glaubt, und gaukel denen in einem Date dann irgendwie was vor, und dann gibt es vielleicht wirklich so Situationen, wo man dann irgendwie wo es ja vielleicht theoretisch, also so von der rein theoretischen Veranlagung dieser Sendung, könnte es ja tatsächlich zu dieser Situation kommen, dass eine dieser Frauen reale Gefühle für einen der Männer entwickelt und sich wirklich in den verliebt und sich da mehr vorstellen kann. Und dann gibt es eben Date-Situationen, wo man dann in die Tiefe geht, wo man vielleicht auch sich von seiner verletzlichen Seite zeigt, persönliche Dinge von sich preisgibt und so, ja. Und irgendwie denkt, man lässt sich immer mehr auf den anderen ein und vielleicht wird man auch sogar intim miteinander, ja, und irgendwie kommt man sich körperlich näher und schläft miteinander, weiß ich nicht, ob das da passiert im Laufe dieser Sendung, kann ich nicht sagen. Wenn man dann aber annimmt, dass es dann theoretisch so sein kann, dass dieser Mann das dann praktisch nur vorspielt, mir ist das sehr unangenehm.
Also ich habe die ersten vier Folgen, ja, also ich habe die ersten vier Folgen gesehen und Amazon hat da auch viel Material verzichtet. Also es gibt zum Beispiel mal eine Party, einen Abend, wo die Jungs eine Party machen und da wird halt einfach nur das Anstoßen am Ende gezeigt und am nächsten Tag der nächste Morgen oder auch bei Dates, oder es geht halt sehr auf Spiele, auf Dates, sich kennenlernen und auch die mitmachen. Ich glaube, die wissen auch, dass das eher ein Spiel ist als die große Love-Sendung.
Okay. Und deswegen also finde ich nicht so ganz ernst, ne? Also es wird immer wieder so auch so verfremdende Effekte mit reingebracht. So, man merkt, das bewegt sich eher so ein bisschen auf einem flapsigen Niveau, verstehe ich dich da richtig, wenn du das so.
Ja. Es ist auch manchmal so vom Schnitt, dass man dann auch gewisse Sachen macht, die. Also es wirkt wie ein junges, lockeres Format. Okay. Ich sag jetzt mal, man fliegt irgendwie mit einer Gruppe nach Mallorca und guckt dann einfach mal, was da rauskommt oder sonst irgendwas. Vielleicht auch wie ein verlängertes Wochenende mit einem Freundeskreis, den du gerade so erst kennengelernt hast. Vielleicht, wenn du, ist vergleichbar, als wenn du mit deiner Uni-Clique, die du gerade im ersten Semester kennengelernt hast, vielleicht mal irgendwo hinfährst.
Kneipentour.
Ah nee, da sind, ja doch vielleicht, aber da muss die Nacht schon ein bisschen länger gehen, damit da auch persönliche Gefühle ausgetauscht werden.
Ja.
Trotzdem muss ich sagen,
aber
hat mir das doch in dem Amazon-Paket gut gefallen. Ich habe es noch nicht durchgeguckt, aber ich gucke immer mal wieder ein, zwei Folgen.
Dich hat es auf jeden Fall so gut unterhalten, dass du jetzt sagst, das bietet für dich einen ausreichenden Grad an Unterhaltung, dass du das weiterguckst.
Ja, es ist vor allem mal im Gegensatz zu vielen anderen Formaten jetzt nicht auf Krawall gebürstet, sondern es geht da tatsächlich auch um ein Spiel und das mag ich halt auch von den Werwölfen, was mich da ja wirklich gecatcht hat.
Mhm. Wenn ich da mal dir noch eine Frage stellen darf, ich fand das interessant, was du da eben aufgemacht hast und argumentiert hast, weil ich eigentlich finde, dass du damit einen Widerspruch eigentlich skizziert hast. Nämlich, dass wenn du sagst, dass das eigentlich selbst auch nicht so richtig ernst genommen wird teilweise von der Produktion und immer wieder auch mit so einer, ja, vielleicht selbstironischen Ebene, das dann verbaut wird, sage ich jetzt mal. Ist es dann nicht aber eigentlich so, dass das dann praktisch diese Grundprämisse, also dieses strategische, dort spielt jemand was, um an Geld zu kommen und täuscht eigentlich nur was vor und ist darauf angewiesen, dass der andere das nicht merkt und das nicht entlarvt, dass das dadurch abgeschwächt wird? Weil,
nee, in dem Fall eben nicht, weil da in den Punkten ist es zum Beispiel, da spritzen sich die drei oder die 20 Männer spritzen sich mit Gelee gegenseitig voll und die Frauen dürfen eben nicht nass werden. Und es ist eben so, dass Lola Weipert das anmoderiert und sagt nur, oh Gott, Gott, hoffentlich sehen das meine Kinder in 20 Jahren nicht.
Ja, aber ich hatte das so verstanden, dass sozusagen die Grundfallhöhe oder die Grundschärfe dieser Sendung darin besteht, dass es da Frauen gibt, die das Ganze sehr ernst nehmen und auf der anderen Seite aber Männer sind zum Teil oder zur Hälfte Männer sind, die es eben überhaupt nicht ernst nehmen und das dann praktisch nur vortäuschen. Und
wenn man
doch eher so ein bisschen verschwimmt, würde man doch eher so drauf kommen, es kann etwas, aber es muss nichts und dann so diese krasse Ernsthaftigkeit wird dann eigentlich doch in Wirklichkeit eher nicht so eingelöst, oder?
Nö, es ist so ein mal gucken, was kommt, im Gegensatz vielleicht zu Love Island oder Are You the One, wo auch ihr ja auch schon mitgemacht hat, wo du ja eigentlich, um drin zu bleiben, ein Pärchen bilden musst, während du da sagen kannst, ja Leute, es gefällt mir halt keiner, ist halt so, ich guck mir das halt noch ein bisschen an und genieß die zwei Wochen auf dieser Insel.
Aber theoretisch, wenn du sagst, dass dich zum Beispiel diese Passagen gerade unterhalten haben, wo die zum Beispiel irgendwie was gespielt haben oder wo die zusammen gefeiert haben und die haben dann irgendeinen Quatsch zusammen gemacht, so rein theoretisch, also wenn ich das jetzt mal ganz von dem Konzept oder von, ja vom Grundkonzept entkoppel, hätte das doch eigentlich auch eine Szene sein können, die auch in irgendeinem anderen Dating-Reality-Format hätte stattfinden können, oder?
Hätte, ja, natürlich, klar. Ja, okay. Aber es ist halt, es sind also halt mehrere Punkte, die jetzt, die halt jetzt da zusammenkommen. Der, okay. Dass das Spiel eben aus wer spielt falsch, unterhaltsamen Spielen, muss man schon sagen, die sind mal ein bisschen abwechslungsreicher als das, was sonst kommt. Und man muss auch mal sagen, die Karibik sieht auch schon anders aus als Thailand. Der Look ist schon ein bisschen anders.
Look ist anders, ja. Okay.
Ja, du hast halt einfach, das merkst du ja auch innerhalb der USA, wenn du in Los Angeles draußen drehst, hast du ja andere Aufnahmen als in New York oder wenn du in Texas drehst, das siehst du ja schon und so ist es ja auch mit Thailand von der Sonne her und auch mit der Karibik, also du hast da auch schon andere Bilder. Vielleicht ist ja, das sicher. Auch der Grund, warum die meisten Sat.1 und RTL2 Shows alle gleich aussehen, so gefühlt.
Ja, es ist oft so, dass es dann so an so Sehnsuchtsorten, ne, an so idyllischen Flecken irgendwie entsteht. Es bekommt immer sowas, so ein bisschen auch so diesen Urlaubsflair, ne, dass du so diesen Moment der Zerstreuung hast und so eine Art von Stellvertreter-Tourismus, der auch mitbedient wird dann praktisch. Und ich muss aber auch tatsächlich sagen, dass das durchaus auch ein Rezept ist, was ich durchaus zum Beispiel mir auch so ein bisschen entgegenkommt. Also zum Beispiel gucke ich jetzt aktuell Kampf der Reality Stars nach und wenn es dann diese Bilder gibt da vom Strand und von dieser Sala, dann muss ich doch sagen, entspannt mich das tatsächlich irgendwie so ein bisschen. Also kann ich durchaus nachvollziehen, dass man dieses Szenario so wählt, ja.
Von der dass Amazon auch den Veröffentlichungszeitpunkt gut gewählt hat, weil es war knapp 3 Wochen nach Die Werwölfe, es passt jetzt auch so vom Wetter her eigentlich rein. Vielleicht hätte man es vielleicht noch 3 Wochen nach hinten schieben können. Jetzt ist ja richtig kalt geworden, dass man dann vielleicht dann nochmal draufgekommen ist. Vielleicht war auch der 20. Oktober schon ein bisschen. Genau. Ja, das hat also ja RTL lange auch mit CSI Miami gemacht, dass sie dann gesagt haben, fangen zwar teilweise nochmal im August mit den neuen Folgen an, aber dann nochmal richtig ab März, wenn es nochmal richtig kalt in Deutschland wird, dann kommen nochmal die neuen Folgen. Und dann sind die Quoten auch immer über 5 Millionen gegangen, weil,
da. Bei CSI Miami meinst du?
Ja,
bei CSI Miami. Gut. Ja. Ja, also wenn ich jetzt vielleicht nochmal so für mich so ein oberflächliches Fazit ziehen würde zu der Sendung, ist es tatsächlich für mich, dass sich dann letztendlich so diese Mischung für mich nicht so ganz überzeugend war, weil entweder sage ich, nimmt man das halt sehr ernst und dann finde ich es praktisch so aus so einer, wie ich schon gesagt habe, aus so einer moralischen Ebene mir ein bisschen zu zweifelhaft, also mir ein bisschen zu unangenehm. Ich will das jetzt gar nicht verurteilen, also ich will jetzt gar nicht sagen, boah, wie kann man das dann gucken oder so. Ich meine Güte, alle wissen, worauf die sich da einlassen, ne? Wenn man Spaß daran hat, sich in so toxische Konstellationen gehen zu lassen, dann bitte tut es. Dafür sind diese Sendungen eben auch ein Stück weit da. Alles gut. Mir ist es dann ein Stück weit einfach zu toxisch, wenn ich es sehr ernst nehme, wenn ich es praktisch in die umgekehrte Richtung, so wie du es jetzt tendiert hast, zu spielerisch sehe, dann muss ich ehrlicherweise sagen, dann unterscheidet sich, dann verschwimmt das für mich zu sehr mit irgendwie einem recht beliebigen Dating-Format auf, wie wir schon gesagt haben, auf irgendeiner Insel oder in irgendeinem Urlaubsparadies. Deswegen, und deswegen muss ich aber auch sagen, ich habe da aber auch ein Bias, weil für mich ist tatsächlich so, ich jetzt nicht so Stand jetzt, das kann sich vielleicht auch irgendwann mal verändern, aber tatsächlich ich nicht so eine Affinität habe zu diesen Dating-Realities. Also ich meine, ich bin in letzter Zeit wirklich schon in so einen Sog gekommen von Realities, dass ich immer mehr davon nachhole, aber tatsächlich mag ich das ganz gerne, dass dann halt zum Beispiel beim Sommerhaus, auch bei Prominent getrennt, auch beim Kampf der Reality-Stars, dass das tatsächlich diese Dating-Ebene nicht so ein hohes Gewicht hat, tendenziell, und das nicht das ist, worum es in erster Linie geht. Und deswegen, ja, so diese krassen Dating-Realities, die, da ist für mich so ein bisschen diese Grenze einfach, wo ich dann nicht so richtig der Fan bin. Aber ist sicherlich auch eine persönliche Geschmacksfrage, ganz klar.
Genau. Ja, und damit würden wir den heutigen Podcast beschließen, wünschen ein schönes Wochenende.
Machst du ein paar Herbstspaziergänge am Wochenende?
Zurzeit nicht, ich habe viel zu tun. Ich mache eher ein bisschen Fernsehkonsum. Der Herbstspaziergang, der hat sich dieses Jahr tatsächlich eher daraus rauskristallisiert, dass ich mit einem Freund im Garten gearbeitet habe.
Auch schön. Ja. Ja, kann man ja auch gut machen. Ich meine, das fällt viel Laub an, ne? Da,
sowas mache ich nicht.
Das
wir machen nur die großen. Da wird nur mit Meißel, Hammer und so großen Dingen gearbeitet und Einachsern und sowas. Da wird nicht irgendwie Laub aufge... Das lassen wir andere Leute machen.
Ah, das lässt ihr andere Leute machen. Also eure Bediensteten.
Genau.
Ich muss ja sagen, ich genieße das immer sehr. Also so ein bisschen... das hört sich jetzt wahnsinnig klischeehaft an, so nach Rainer Maria Rilke, ne? Aber tatsächlich bin ich so der Typ, der dann so laubschlurfend so durch die Alleen wandert.
Ja, auch schön.
Das genieße ich immer sehr, ja.
In so einer Großstadt wie Würzburg würde man eher zum nächsten Döner da schlendern, aber das muss jeder für sich selber wissen.
Okay. Genau, ja, man kann auch mit dem Döner durchs Laub schlendern, auch nicht schlecht.
Also,
ja,
wenn ihr, weiß ich nicht.
Könnt ihr mal ausprobieren.
Genau, alles klar. Wir hören uns.
Servus. Wir hören uns. Servus.